Track 17, der Musikpodcast, Folge 69 mit Melanie Löper.
Und Christopher Hunold.
Und mit euch an den Empfangsgeräten, wie ihr da gerade auf eurem Chaiselon sitzt, die Kopfhörer auf dem Ohr oder über euer Grammophon, je nachdem, wie ihr das hier angeschlossen habt, uns zuhört. Vielen Dank dafür. Oder weiß ich nicht, wo kann man uns noch hören? Eigentlich überall, ne? Man kann in irgendeinem Bus sitzen, man kann gerade die Beinpresse benutzen, man kann, weiß nicht, kann man in der Sauna Kopfhörer drin haben? Weiß ich nicht, ist auch egal. Egal, wie ihr uns gerade hört, lasst es uns wissen. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr das macht. Folge 69, wir mussten aus Krankheitsgründen ein bisschen verschieben, diese Folge. Aber das heißt, dass wir uns auch überlegt haben, einfach in zwei Wochen schon die nächste Folge zu machen. Das heißt, Folge 70 werdet ihr dann am 19.09. hören, denn im September ist einiges los an neuen Releases und das wollen wir euch nicht vorenthalten. Deswegen gibt es Track 17 jetzt zweimal, zumindest jetzt hier im September. Aber los geht's erstmal mit Folge 69 und zwar mit dem Ambient Rauschen von Burial, dem quilligen UK-Bass von Bodhi, der Dubstep-Compilation von Tectonic, dem wummernden Techno von Faik und dem Kraut-Disco-Wave irgendwas. Was Pop von Julius. Ihr hört den Musikpodcast, der euch einmal im Monat, in diesem Monat gleich zweimal, die interessanteste und besprechenswerteste Musik des Monats vorstellt und euch so ein bisschen die helfende Hand im Release-Dschungel reicht, damit ihr nicht in alles reinhören müsst, was so rauskommt. Ich glaube, das ist ziemlich viel, wenn man mal so auf den ganzen Radio-Music-Seiten oder so durchschaut. Ich weiß nicht, hast du irgendeine grobe Idee, wie viel Musik so in der Woche rauskommt?
Boah. Nee, aber es, also ja, ich würde mal schätzen, von den Sachen, die ich bei Radio Music zumindest mal durchgucke, ist es bestimmt jenseits der 250, 300 Releases, ja, die ich da einfach mal sehe für einen Freitag.
Ja, auf jeden Fall mehr, als wir hier besprechen. Das heißt, wir suchen uns hier auf jeden Fall was Vernünftiges aus, beziehungsweise etwas, das besprechenswert ist. Wir sind uns ja nicht immer einer Meinung, aber so soll es ja auch sein. Und bevor wir das aber machen, möchte ich von dir wissen, was hast du denn zuletzt gehört?
Ich habe super wenig Alben gehört in letzter Zeit. Ich habe mir stattdessen eine Playlist geschnappt, die ich von vorne bis hinten komplett durchgehört habe. Ich habe mir die kopiert und dann immer rausgeschmissen, was ich dann schon gehört hatte. Und das war deine Playlist In the Basement. Also danke fürs Zusammenstellen.
Ja, dann ist die natürlich in den Shownotes verlinkt, wie es sich gehört.
Die ist verlinkt jetzt, genau. Also ich habe jetzt, glaube ich, wirklich 2-3 Wochen sie gehört, beim Arbeiten sehr viel. Ah, ja. Und das war super, super interessant, weil du hattest mir das letztens, ich weiß gar nicht, ob das in der Folge war oder mal off-air erzählt, ne, dass du das so chronologisch sortiert hast und im Jahr dann alphabetisch. Und das fand ich interessant. Und ja, jetzt habe ich es von vorne bis hinten gehört und es hat mir sehr gut gefallen.
Ja, cool. Das ist einmal, um es zu erklären, In the Basement natürlich ultra lustig, B-A-S-S geschrieben, Basement, soll so ein bisschen mein Verständnis von dem, was so Dubstep britische Bassmusik angeht, chronologisch irgendwie ab meinem Point Zero, das wäre jetzt für mich das Jahr 2002. Da ist nämlich das Album von Horsepower Productions rausgekommen, was für mich so ein bisschen die Stunde Null war, dieses Übergangs von Jungle Two-Step in das, was sich dann in irgendeiner Form Dubstep hat schimpfen dürfen. Aber für mich zählen da auch ganz viele andere Spielarten rein, die so mit britischer Bassmusik zu tun haben. Und es macht eigentlich Spaß, das in den letzten Jahren noch mal ein bisschen zu vervollständigen, weil diese Musik ja in den letzten Jahren wieder so ein bisschen sein Comeback feiert. Da fällt mir auch ein, ich müsste mal schauen, was so 2024, 2025 alles rauskommt, um das zu ergänzen. Das soll natürlich so eine fortlaufende Nummer sein, ja. Viele gute Musik und passt auch sehr gut zur heutigen Folge, weil wir haben ja auch in der letzten dankenswerterweise ein bisschen was aus diesem Bereich irgendwie besprochen und das geht ja heute auch so weiter. Zuletzt gehört habe ich nochmal viel, was, es ist jetzt auch schon fast einen Monat wieder her, ihr habt eventuell unsere Track 17 Shorts Folge 20 oder 21 war es gehört, das ist der alljährliche Rückblick zum Haldern Pop Festival. Und das war im August und die Woche darauf gab es dann wieder eine Folge dazu, knapp 15 Minuten, einen Rückblick auf die 3 Tage des Festivals in Rees-Haldern, was wieder ganz fantastisch war. Und da sind einige Bands am Start gewesen, KünstlerInnen am Start gewesen, die ich jetzt nochmal viel gehört habe, unter anderem die Band Man, Woman, Chainsaw, zu der ich später nochmal kommen würde, weil die auch Teil der Playlist ist. Aber auch eine Band wie Mermaid Chunky, die wir ja auch besprochen haben, die ich total überraschend auf dem Line-Up des Hall dann irgendwie gesehen habe. Aber dann passt es doch wieder. Und es ist wirklich so, die haben in so einem sehr kleinen Zeltersatz, wie auch immer, gespielt. Und dann steht man da vorne und sie sind natürlich in ihrer gewohnten Kluft unterwegs, spielen irgendwie zwei Blockflöten gleichzeitig, haben auch so Klapperzähne, so Aufziehklapperzähne, waren auch als Instrument dabei. Synthesizer und alles Mögliche, was sonst noch rumraschelt und im Spielzeugkasten liegt. Also so wie man sich das vorstellt, wenn man das Album hört, so ist das dann auch live. Und das hat wirklich mega Spaß gemacht und insgesamt ein richtig cooles Festival. Und wenn ihr da noch mal ein bisschen zuhören möchtet, dann ist das auch in den Shownotes verlinkt. Hört die aktuelle Shorts-Folge von Track 17, die ihr noch im August bekommen habt, als Rückblick zum Haldern-Festival. Ich freue mich auf jeden Fall auch aufs nächste Jahr. Wäre das eigentlich auch mal was für dich oder bist du so ein bisschen raus aus dem Festival-Ding allgemein gerade?
Ich war ehrlich gesagt nie drin, okay. Muss ich jetzt gestehen. Also ich war irgendwie nie so ein Festival-Mensch. Ich war nur auf dem Budbehook, falls das noch irgendwem was sagt. Mhm. Das war eigentlich ein ganz cooles Konzept damals, weil das halt in der Stadt war in Hannover. Bis sich dann halt Anwohner beschwert haben und es dann aus der Stadt rausgemobbt haben. Ach, und dann war es vor der Stadt und das hat dann nicht mehr funktioniert. Also das ist meine einzige Festivalerfahrung, weil das irgendwie nicht so mein Thema war, so mit auf dem Acker und im Zelt und dann, weiß ich nicht, irgendwie habe ich da nie so reingefunden. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nie auf eines gehen würde. Also wenn jetzt da sich mal eine Gelegenheit bieten würde und das Line-Up mich anlacht, dann würde ich es jetzt nicht kategorisch ausschließen, aber ich bin da nicht immer so an vorderster Front beim Ticket kaufen. Das kann man schon sagen.
Wir sind ja hier unter uns, ne? Wir schlafen da auch in einem Hotel, ehrlich gesagt.
Kann ich auch verstehen,
Wenn man da einmal einen Platz gekriegt hat, dann wird der direkt fürs nächste Jahr reserviert. Das passt nicht mehr ins Konzept. Ich schaffe das auch nicht mehr.
Also wir sind auch über 30, also wie machen wir was vor, ne?
Ja. Während ich das sage, knarzt nicht nur der Stuhl, sondern auch mein Rücken. Aber ja, also wenn dann tatsächlich, könnte man es da noch machen, weil es halt so entspannt ist von den Leuten, die so da sind. Aber ich glaube, ich schaffe das nicht. Wenn, dann bräuchte ich halt so ein super Luxus-Caravan-Zelt, mehr oder weniger fast schon, wo du halt drin stehen kannst, wo du irgendwie Strom und WLAN hast und sonst was alles und keine Ahnung, aber nicht so wie früher, als ich dann alleine zur Melt gefahren bin und dann so ein Wurfzelt hatte, was ich dann da hab liegen lassen, weil es eh kaputt war nach den 3 Tagen, wo du gerade so reingepasst hast mit deinem Schlafsack, so das schaffe ich nicht mehr. Das funktioniert aber nicht mehr, das tut mir leid. Da fühle ich mich gerne alt, was das angeht. Naja.
Die bittere Wahrheit.
Die bittere Wahrheit ist auch, dass das letzte Album von Burial mittlerweile 18 Jahre alt ist, was ich total crazy finde. Und es ist dementsprechend 2,5 Jahre her oder bald auch 3 Jahre, dass wir hier damals zu dritt ein Feature zum 15. Geburtstag von Unshoe aufgenommen haben, was ja nicht umsonst als eines der ikonischsten Alben der Geschichte überhaupt gilt, also für mich persönlich sowieso, aber auch in großen Anführungszeichen der elektronischen Musik, was auch immer das dann bedeutet, aber im Speziellen eben für den moderneren Two-Step-Garage-Dubstep-Sound. War Unshoe damals auch so ein Thema für dich oder ist Burial überhaupt ein Thema für dich gewesen?
Ja, extrem. Also mit zeitlicher Versetzung zugegebenermaßen. Also es hat ein paar Jahre gedauert, bis es mich erreicht hat, aber dann war es ganz, ganz großes Thema für mich und zwar über die Bande Jamie Woon, also über den Remix damals von Wayfaring Stranger bin ich auf Burial gekommen, genau. Mhm.
Ja, und jetzt fragt man sich so ein bisschen, was kann man in 23 Minuten alles erzählen, was man nicht in den letzten 15 Jahren erzählt hat. Burial mittlerweile, schon seit einigen Jahren weiß man ja ein bisschen mehr über ihn, Will Bevan, ein Produzent aus Südlondon, der aber wenig bis gar nicht an die Öffentlichkeit ging, der innerhalb von 2 Jahren damals, also 2006 und 2007, das Self-Titled Burial und eben Unshoe 2007, eben 2 Alben aufnahm, die einen gigantischen Einfluss auf diese Spielarten der Musik hatten, also in diesem ganzen britischen Bass-Zirkus, der damals vielleicht auch noch nicht komplett durchdefiniert war, der so viele verschiedene Einflüsse hat mitnehmen dürfen und hier dann eher aus so einem Two-Stepping, Raving-Kram kam. Also das hat da wirklich so eine Sonderrolle eingenommen. Er hatte halt so diese knisternde Rave-Nostalgie mit R&B-Samples so in so billige Beat-Programme überführt, mit Fruity Loops angeblich alles gebaut, um damit dann aber so eine maximale Emotionalität zu erreichen, finde ich zumindest. Und man kann seine Karriere so in 2 Zeiten aufteilen. Und ich finde es interessant, dass die eine Zeit, die alles so überstrahlt, die mit Abstand kürzeste ist, also das sind ja nur die ersten beiden Jahre mehr oder weniger, oder die ersten drei Jahre, seine erste Single kam ja glaube ich 2005 raus, also das strahlt alles noch viel größer und seit 2009, als es dann diese Platten mit oder die Tracks mit Fortet gab und dann 2011, was ja auch nur vier Jahre nach Untrue ist, wo dann die erste EP rauskam, da begann dann so die zweite Zeitrechnung und seitdem hat er auch wirklich viel veröffentlicht. Also etliche EPs, 12 Inches, Singles, so One-Off-Tracks, die meisten davon weiter auf seinem Stammlabel Hyperdub und eigentlich erscheint seit 2011 fast jährlich mindestens eine. Der Sound aber oder die Struktur dieser Tracks ist, glaube ich, das, was diese Phasen noch viel stärker ausdifferenziert. Also weniger das Medium, auch wenn es dann doch so ist, dass viele sich nur für Alben interessieren und dann gar nicht mitbekommen, was da so läuft, was ich total weird finde. Aber eigentlich geht's um die Art, wie seine Tracks aufgebaut sind, was sich da so verändert hat. Also die Tracks werden oder wurden länger, sie wurden verrauschter, sie wurden auch immer beatloser, sie wurden immer ja, wandern da auf eine Art, das mehr so 10-plus-Minüter zwischen so Ambient-Erinnerungen, Rave-Resten und ja, also weiß ich nicht, jeder Menge Entschleunigung. Und viele dieser Tracks wirken wie ein Mixtape in sich. Also die durchlaufen in ihrer ja so zweistelligen Minutenlaufzeit eigentlich selber mehrere Phasen. Und wenig überraschend ist auch seine neueste EP so aufgebaut, die relativ überraschend rauskam. Zwei Tracks, 12 Minuten, fast 11 Minuten. Und ja, du hast hier viel Repetition, du hast so sanfte, kaum hörbare Beats, stark verfremdete Vocal Samples, aber eben auf maximale Emotion und Nostalgie getrimmt. Natürlich viel Vinyl-Crackle, wie es so dazugehört, wie es mittlerweile fast ein Klischee ist, dieses Rauschen und dann aber immer wieder diese kleinen Wendungen und Grenzgänge in den Parts der Tracks. Und das ist bei manchen EPs immer mal wieder Hit and Miss gewesen, weil so diese kleinen Elemente, auf denen er die Tracks aufbaut, dieses sehr so wackelige Fundament, finde ich, das muss dann stehen, damit der Track drumherum auch was erreichen kann, gerade wenn du das irgendwie 11-12 Minuten durchziehst. Aber hier, finde ich, gerade auf der A1 geht's zur Abwechslung mal wieder richtig, richtig gut. Also er fühlt sich offensichtlich in diesem Schema super wohl, denn auf seine Karriere gerechnet macht er ja praktisch nichts anderes, auch wenn viele Leute quasi nur die Alben hören, das nicht mitbekommen. Also es gab ja vor ein paar Jahren nochmal so eine Compilation, wo dann in anderer Reihenfolge die meisten, also nicht mal alle, aber die meisten der Tracks, die seit 2011 rauskamen, nochmal auf so einer Doppel-CD rauskamen. Und das war dann für viele so ein Release. Und plötzlich ist, ach, Burial ist wieder da. Was mich total verwundert hat, weil ich mir dachte so, nee, der ist ja nie weg. Also der macht ja Musik, die wird auch besprochen. Aber wenn das Ganze dann nicht als Album rauskommt, dann will davon irgendwie keiner was wissen. Das finde ich total strange. Nichtsdestotrotz hat diese EP zumindest mir so ein bisschen wieder gezeigt, dass er auch diesen Bereich kann, auch wenn ich mittlerweile fast Lust hätte, dass er auch mal so in seine dritte Phase geht. Aber gerade Coma Fields, das beginnt so mit so einem ganz leichten Pulsieren, diese hochgepitchten Vocals. Das stößt immer mal wieder, weiß nicht, wie so ein Flutlicht aus dem Nebel. Das hat so eine sehr gebremste Euphorie, so ein unheimliches Flirren, also ein ganz leichter Beat, so dieses Knacken im Sound. Das geht für mich kaum besser. Und alleine wegen dieses ersten Tracks musste ich dann doch diese EP hier einmal reinnehmen, weil zuletzt wurden die Burial EPs ja hier eigentlich nicht besprochen. Kannst du was damit anfangen?
Ja, mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Und ich finde auch, dass es eigentlich eine EP ist, mit der man auch sich ein bisschen mit ihm versöhnen kann, wenn man zu der Fraktion gehört, die jetzt mit der zweiten Phase nicht so gut klarkommt. Und die ist ja gar nicht so klein, nach meinem Empfinden, diese Fraktion. Also ich kann mich erinnern, als Anti-Dawn zum Beispiel erschienen ist, dass das unglaublich schlecht stellenweise besprochen wurde von so Internet-Nerds und oft halt so mit diesem Blick in den Rückspiegel eben zu den Alben. Und ja, ich finde das auch immer so ein bisschen unfair, weil ich immer denke, okay, also klar, das ist irgendwie, natürlich ist das eine Diskografie und ich finde es auch legitim, dass man Releases eines Künstlers oder einer Künstlerin untereinander vergleicht, aber nichtsdestotrotz steht das ja auch dann für sich. Also es muss dann auch für sich irgendwie gut oder schlecht sein. Und um jetzt den Bogen zurückzubekommen zu Coma Fields, ich finde, dass das beide Fäden so ein bisschen zumindest aufnimmt. Also ich finde, dass man die EP gut finden kann, egal mit welcher Phase man jetzt bei ihm irgendwie mehr vertraut ist. Also so ging es mir auf jeden Fall. Ich bin da ein bisschen die Schweiz. Also ich finde schon, dass die erste Phase schon für mich auch, würde ich dir auch zustimmen, alles überstrahlt und ich finde auch zu Recht. Aber trotzdem bin ich mit seiner zweiten Phase auch völlig d'accord. Also das höre ich mir auch super gerne an. Ich bin mir auch nicht sicher, wie viel bei der ersten Phase dann eben auch mit Nostalgie zu tun hat, dass man eben diesen bestimmten Sound ja auch mit einer bestimmten Zeit dann verbindet.
Voll.
Und ja, von daher, also mir hat es super gut gefallen. Coma Fields ein Tick besser als Imaginary Festival.
Total, ja.
Aber trotzdem auch Imaginary Festival finde ich super. Also wirklich jetzt, das wäre dann wirklich ein Vergleich auf hohem Niveau. Und mir gefällt dieses Nahbare einfach total. Also er berührt mich immer. Und ich weiß gar nicht warum, aber ich glaube, dass es irgendwie so dieses ist, dieses eben dieses Knistern und dann diese Vocal Samples, die auch immer so reinkommen. Das hat für mich auch immer was, so ein bisschen so Field Recordings mäßig, als ob ich jetzt jemanden zuhöre, der so sehr niederschwellig vielleicht irgendwie in ein Gespräch gekommen ist, das aufgezeichnet wurde und irgendwie so über seine Lebensrealität oder so erzählt oder auf jeden Fall erzählt, ohne sich Gedanken zu machen, dass man ihm zuhört. Und ich weiß nicht, das habe ich bei ganz wenigen Releases aus der Ecke, dass mich das emotional so abholt. Sonst ist es dann eher so der Beat oder was das mit mir körperlich macht oder ja, die Atmosphäre. Aber jetzt nicht so, dass es mich so emotional so berührt. Und das schafft er eigentlich fast immer bei mir. Also von daher hat das bei mir wirklich offene Türen eingerannt, das Release.
Ja, guter Gedanke auf jeden Fall. Ich finde, das hat gerade bei Coma Fields auch so dann, das hat so was Sakrales irgendwie, so als möchte da so jemand gerettet werden mit diesen Vocal Samples oder möchte anbieten, retten zu dürfen. Ich weiß es nicht, weil dann kommt dann irgendwann so dieses You put your arms around me zu so einem gewissen Zeitpunkt, das habe ich mir noch aufgeschrieben und das klingt dann irgendwo so nach gesuchter Erlösung und dann steigt so der Beat auf, so ja, das ist auch auf eine Art irgendwie so plakativ, aber das finde ich, das steht ihm eigentlich ganz gut und das stand auch der gescholtenen 2013er EP so, die dann plötzlich mit so einem Hyperpop-Anschlag ums Eck kam und so windschief wirkte. Ich finde das dann eigentlich ganz cool und ich könnte mir auch, und das habe ich auch, glaube ich, damals in der Folge zum Anschuh-Jubiläum gesagt, ich will auch jetzt 2025 kein drittes Album in dem alten Stil. Also das reizt mich gar nicht mehr. Was soll da noch kommen?
Ja,
es hat ja auch einen Grund, dass er keine Alben mehr veröffentlicht seit 18 Jahren, weil diese Geschichten halt in dieser Kürze erzählt werden. Im Kürze meine ich natürlich, dass nur so zwei Tracks drauf sind, aber teilweise gehen die Dinger ja trotzdem eine halbe Stunde. Aber da sind ja so grandiose Sachen dabei und es ist fast so Alben in sich und dieser Mixtape-Charakter in sich. Ja, aber wäre natürlich interessant zu erfahren, was er so als Drittes sich vorstellen könnte, nochmal zu machen.
Mhm.
Auf der anderen Seite, ja, wenn es so weitergeht wie bei Coma Fields, was natürlich dann auch auf der Playlist ist, dann gerne. Also so genauso darf es dann auch weitergehen, finde ich.
Ja, bin ich dabei.
Track 17 Playlist zum Podcast, unsere Spotify-Playlist, die ihr unter dem Namen auf Spotify findet und auch in den Shownotes verlinkt ist. Track 17 heißen wir ja nicht umsonst. Es gibt 17 Musikempfehlungen im Monat. 5 davon stellen wir etwas ausführlicher vor, so wie gerade Burial. Und der Rest etwas kompakter hier in diesen Parts, von denen wir 3 Stück haben. Was sind denn die ersten beiden, die du noch mitgebracht hast?
Ja, als erstes habe ich Emika mitgebracht. Da ist mir die EP Frames aus dem April liegen geblieben, ehrlich gesagt. Also die ist an mir vorbeigezogen und ich habe sie jetzt erst gehört und sie hat mir sehr gut gefallen. Emika hat so ziemlich viel Post-Dubstep rausgebracht, so anno 2011, sage ich mal. Hat sich dann eher so in Richtung ja moderne klassische Musik, würde ich mal sagen, entwickelt mit so ein paar Pop-Spielarten, Synth-Pop und so weiter. Und jetzt mit der EP bewegt sie sich so wieder ein bisschen back to the roots. Das finde ich sehr spannend. Ich habe sie, glaube ich, auch mal live gesehen, wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere. Und mag eben, um jetzt dann auch den Bogen zu eben zu schlagen, ich mag eben diese erste Phase bei ihr eigentlich ein bisschen lieber und bin froh, dass sie da jetzt irgendwie einen Weg gefunden hat, um diesen Sound wieder aufzunehmen, ohne dass es nach einer reinen Repetition von alten Alben klingt. Ich finde das Thema der EP auch spannend. Also es ist schwer, jetzt in wenige Worte zu fassen, aber so ganz grob geht es so ein bisschen darum, um so eine unergiebige Erfahrung von so Self-Care und Meditationsreisen. Das finde ich cool, weil das total wenig in Popkultur besprochen wird, obwohl ja Selfcare und Meditation sehr stark in Popkultur aktuell besprochen werden. Und im Endeffekt geht es dann um so eine Rettung durch eine Rückbesinnung auf Natur. Das heißt, es ist dann trotzdem sehr esoterisch, aber ich finde es trotzdem, trotzdem einfach einen spannenden Blick auf diese Themen. Und auf der Playlist ist der Song Circles, der das eigentlich dann auch schon vom Wort ganz gut wiedergibt. Und passend zum Sommer, der jetzt so langsam ja doch endet, aber ein bisschen was bringe ich jetzt damit noch rein, und zwar Tim Green mit der EP Body Stars. Der Tim Green macht vor allem Organic House, hat jetzt zuletzt bei Lost Miracle veröffentlicht, da hatte ich auch schon mal hier und da ein paar Releases in der im Podcast mit dabei. Jetzt ist er wieder zurück beim Label All Day I Dream. Das ist für Organic House dann doch eine recht renommierte Adresse und er ist da auch so ein bisschen in der Führungsriege aktiv, also kein Unbekannter bei dem Label. Und was ich an der Musik mag und spannend finde, also ich mag Organic House sowieso sehr gerne, hat aber, finde ich, immer so eine Tendenz, sehr schnell ins Beliebige zu kippen. Ich mag das bei Tim Green, dass er unter diese Organic House Sounds immer noch so eine Schicht so Tech House packt, weil das passt ja eigentlich überhaupt nicht zusammen. Und bei ihm aber irgendwie schon. Also es ist dann wirklich so dieser Sommer leichte Organic House Sound da drunter, aber immer noch so eine Spur technischer Sound und ich finde das super, super cool. Und auf der Playlist findet ihr den Song Mainz, da könnt ihr euch dann gerne selber davon überzeugen.
Mainz wie die Stadt natürlich.
Ich, genau, Mainz bleibt Mainz.
Ich fange an mit The Fan Dance von Carrier. Das ist aber nicht der Dance der Mainz-Fans. Das ist die nächste Platte dieser 7-Inch-Reihe auf Modern Love. Diese Reihe, die sich so anschickt, diese so düster, staubige, elektronische, abseitige Musik so mit Pop- und Bassmusik zu vermählen. Und das ist teilweise schon herausragend gelungen. Der beste Song, der beste Release des Jahres von Elaine Howley ist ja über diese Reihe rausbekommen. Und jetzt hat der Producer Carrier sich hier mit Gasbirth von Equinox zusammengetan und gönnt uns hier einen sehr schönen, dubbigen, two-steppigen Track, der so fast, ganz, 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 ganz fast in sowas Reggae-artiges reingeht. Aber so fast, dass es gar nichts damit zu tun hat und deswegen auch gar nicht so schlimm ist. Und dann gibt's noch Iris von Olaf Dreyer, der Fever Ray Bruder und die andere ehemalige The Knife Hälfte. Und ich find's total cool, was der seit 15 Jahren Solo macht. Auch so sehr abseitige Hausmusik, die so oft sehr hüpft und strahlt und mit sehr so viel Licht in den Club reinscheint. Ein ganz, ganz bisschen so 8-Bit, gleichzeitig aber auch Trance und Jungle knallt hier durch. Also sehr schwitzige, dschungelige, merkwürdige Musik, aber richtig, richtig gut. Und da gibt's nur diesen einen Track. Ich weiß nicht, was er da noch vorhat, aber was auch immer da noch kommt, in der Qualität nehme ich sehr, sehr gerne.
Ich habe diesen Monat eine ganz große Entdeckung für mich gemacht, und zwar das Produzentenduo Bodhi aus Wales, die bis jetzt mir völlig unbekannt waren und die jetzt auf Hot Flush ihre EP Corruptor veröffentlicht haben. Und die gefällt mir so unfassbar gut, dass ich einfach ein Stoßgebet an wen auch immer schicke und sage Danke, dass mir das irgendwie über den Weg gelaufen ist, weil das ist genau das, und darüber haben wir ja schon ein paar Mal im Podcast geredet, dass man auf der Suche nach einem bestimmten Sound ist, und das ist es. Das ist der Sound, den ich gerade suche. Genau. Fertig mit der Besprechung. Nee, also im Endeffekt ist es, glaube ich, einfach mal Scheinwerfer auf alles, was so in Großbritannien an Tanzmusik aus dem elektronischen Bereich zumindest rauskommen kann, und das einfach mal durch den Fleischwolf gedreht. Sie beschreiben selbst die Musik so, dass sie alle verschiedenen Facetten von Dancefloor-Music mitdenken möchten, und ich finde, das trifft's wirklich auf den Kopf, weil diese EP festzulegen ist wirklich sehr schwierig. Ich habe jetzt in der Kurzbeschreibung ja mal UK Bass in den Raum geworfen, aber das ist eigentlich auch zu kurz. Also da ist so viel anderes drin. Da geht die Reise am Anfang mit dem Opener Down Down schon sehr so in so eine verworrene Dubstep-Richtung, die aber, finde ich, sehr modern interpretiert ist. Trotzdem wird dann dieses so initiale Dubstep-Moment immer weiter elaboriert. Da geht man dann deutlich auch über diesen klassischen Dubstep dann zum Glück hinaus und guckt sich dann vielleicht auch nochmal hier und da so ein paar andere Kollegen an. Also ich sag mal Jungle, Dub, House, das ist da alles irgendwie mit untergebracht. Und Ich finde es einfach super, super groß und massiv produziert. Das ist nämlich oft was, was entweder nicht gemacht wird, was dann auch legitim ist, aber was das dann dadurch ein bisschen flacher im Sound machen lässt, ein bisschen klinischer. Oder wenn es so groß produziert ist und die Bässe und die Tiefen so weit vorne sind, dass es dann einfach nach nichts klingt. Also dass es dann halt so ein Brei ist irgendwie. Und das kriegen sie so gut hin, finde ich, diesen Punkt zu treffen zwischen opulenter Produktion, die aber trotzdem differenziert klingt. Da war ich wirklich, wirklich von begeistert. Da ist auch immer mal wieder so ein bisschen klassischer Techno mit drin. Richtig vom Hocker gerissen hat mich Top oder T.O.P., das ist auch der Song, der auf der Playlist ist, wo wirklich ganz große Dub- und Dubstep-Elemente eigentlich drin sind, aber das trotzdem irgendwie nicht so einfach nur Dub oder Dubstep ist. Also das ist auch so düster, das schickt mich irgendwie so in die finstersten Ecken des Universums mental und lässt mich dabei aber trotzdem auch tanzen. Und was ich auch super spannend fand, ich habe ein Interview mit den beiden gesehen, wo sie erzählt haben, dass sie ganz bewusst auch mit so abseitigen Breaks und Pausen gespielt haben, weil sie zum Beispiel Floating Points auf einem Festival gesehen haben und sich dachten, die Art, wie da eigentlich so ganz anders, also ganz unkonventionell mit Breaks gearbeitet wird, das möchten sie da auch einbringen und haben dann teilweise Songs dann an den Produzenten weitergeschickt, der dann meinte, da solltet ihr vielleicht nochmal drüber gucken, weil der Break ist eigentlich total off oder die Pause ist eigentlich völlig falsch gesetzt. Und dann meinten sie, nee, genau so soll es sein. Und ich finde es einfach eine super spannende Herangehensweise, weil es gleichzeitig wie etwas klingt, was man kennt, aber eben trotzdem auch ganz anders. Also es hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Ich habe ja viel solche Sachen in den letzten Folgen dabei, aber ich finde, das ist eigentlich so der größte Blumenstrauß, den man auf einer EP so binden kann von den unterschiedlichen Einflüssen. Wie hat es dir denn gefallen?
Sehr gut, auf jeden Fall. Schön. Blumenstrauß, ja. Das ist so ein bisschen so Best-of des Label-Sounds der letzten Jahre, also Hot Flush, ein Label, was ich auch wirklich seit Urzeiten, also auch so seit 2008 oder so verfolge. Das Label ja von Scuba, der ja auch selber als Produzent so und als Labelbetreiber so federführend war mit dieser oder für diese ganze Entwicklung britischer Bassmusik so Ende der Nullerjahre. Und ich glaube, dass diese EP wirklich eine ganz gute, also eine EP zur Zeit, also Musik zur Zeit hätte, würde Albert das nennen, also dass die genau in dieses jetzige Jahr so reinpasst, weil das so die Entwicklung gut zusammenfasst, diese Art von Musik. Und sich das auf dieser EP so eigentlich ganz gut durchzieht, also gerade von diesem schönen Two-Step-Garage so am Anfang. Ich fand es übrigens auch sehr lustig, dass in den Bandcamp-Text das Wort brutal steht, was ich am Anfang so gar nicht richtig rausgehört habe. Das ist auch so positiv gemeint, so eine Showcase-EP, wo so zwischen diesem ganzen IDM, Acid House, Garage und Techno eigentlich alles so mal mitgenommen wird, aber nicht als, guck mal, das können wir auch, sondern guck mal, das sind wir. Und das funktioniert für mich richtig gut. Also es ist eine sehr starke EP und für Hot Flush auch mal wieder ein ganz gutes Signal, dass nach so vielen Jahren dass man so ein Label dann auch nochmal frisch halten kann, was, glaube ich, echt keine leichte Aufgabe ist, wenn man so ein Label führt und sich die Genres dann so verändern und auch das verändert, wofür das Label mal stand und man da irgendwie aber auch wieder hin möchte, um dann zu schauen, so mit welchen Leuten kann man das eigentlich machen. Und ich glaube, mit Bodhi geht das ganz gut. Das ist echt sehr gelungen, ja.
Cool, freut mich zu hören. Ja, und ich glaube auch, das ist wirklich schwierig, sich zu behaupten. Ich habe mitbekommen, sie wurden anscheinend von einigen DJs auf dem Glastonbury aufgelegt. Das war dann irgendwie nochmal so ein kleiner Hype. Und das sind ja irgendwie so auch die kleinen Steps, ne, die es dann braucht, um dann irgendwie auch aktuell zu bleiben. Die kleinen Dubsteps, genau. Ja, weil das ist einfach, es ist natürlich einfach, was wir eben auch meinten, mit der Anzahl an Releases und gleichzeitig auch der proportionalen Anstieg an Genres gefühlt. Unglaublich schwer, auch distinguiert zu bleiben im Sound, ne? Und dann irgendwie Sachen zu veröffentlichen, die einerseits halt so einen Sound ausschnitzen, aber eben auch nicht redundant zu werden dabei. Also ja, einfach wirklich eine tolle EP, auch mit einer der besten, die mir dieses Jahr begegnet sind auf jeden Fall. Und bin gespannt, was da noch so kommt.
Musik. sehr gut passt dazu, der Release, den ich jetzt mitgebracht habe, nämlich die 20-Jahres-Compilation Tectonic Recordings 20 Years des Jubiläums-Release zu einem Label, was ja genauso wie Hot Flush für mich total wichtig war für diese ganze Entwicklung von britischer Bassmusik und Dubstep. Also Tectonic ist eines der Labels, von dem ich mir damals dann erstmal alles angehört habe, als ich in diese Musik rein wollte, um zu schauen, wie muss sowas klingen und wie entwickelt sich das. Genauso wie Scuba bei Hot Flush gab es hier auch einen Typen, der da extrem wichtig war und der selber auch Musik gemacht hat und macht, nämlich Pinch, Rob Ellis. Und der hat eben in Bristol diesen ja sehr so aufkommenden Dubstep-Sound so weiterentwickelt, verbreitet, war wahnsinnig einflussreich und als Label eben maßgeblich daran beteiligt, diesen Sound dann eben auch mit anderen Sachen zu fusionieren. Also bei Tectonic gab es dann auch immer mal schon sehr recht früh Grime, aber auch so ein bisschen Techno-Anleihen da drin. Und um da eben so eine Fusion zu schaffen, die so einen sehr, ja, so düsteren, atmosphärischen Sound zu bauen. Das war bei Hot Flush so ein bisschen anders. Und es gab halt einfach so, also man muss sich das einfach vorstellen, wer da alles veröffentlicht hat. Also Leute wie Scream, Banger, dann aber auch Leute wie hier Maler bei Digital Mystiques oder so, Joker, auch wenn ich den nicht unbedingt so mag. Aber keine Ahnung, hier 2562, das Album Unbalance, das liebe ich über alles. Underwater Dancehall von Pinch ist so eine geile Platte. Und Tectonic Sound ist, finde ich, was ich so mag daran, dass es bewusst nicht wirklich eine Rückschau ist, sondern versucht, die Geschichte des Labels und des Sounds aufzuarbeiten mit neuer Musik, die zugleich von Freundinnen des Labels kommt, die von Alumnis des Labels kommt, aber auch eben von neueren Produzentinnen, die das Ganze eben weitertragen wollen. Und das, wenn man das sich auf Vinyl holen möchte, dann kann man das Ganze in 6 4-Track-EPs machen. Man kann das aber auch in der 24-Track-Compilation digital oder in so einer CD-Version sich holen und dann alles durchhören. Aber ich finde diese Zusammenstellung halt so geil. Pinch selber ist drauf, Peverilist ist drauf, Vivek, also Leute, die man da auch aus diesem Bereich kennt, Om Unit, 2562 natürlich, Appleblim, Khan, Sophia Luzu, Distance, also wenn man da so ein bisschen drin ist, dann werden einem diese Namen alle was sagen. Wenn man da nicht so richtig drin ist, aber diesen Sound mag, dann kann man von diesen Namen aus so weit zurückgehen und so viel entdecken. Das finde ich einfach Wahnsinn. Also diese tiefen, rollenden Bässe, diese sehr atmosphärischen Klänge, diese sehr hypnotische Anwandlung von so Dub und Techno, alles, was da so drin ist, super treibende Rhythmen, komplexe Rhythmen, bisschen verzerrt alles, ein bisschen unheimlich auf eine Art, so genreübergreifende Dinge, wo dann auch Jungle, Dubstep und Techno miteinander verschmelzen. Also quasi diese Compilation hat eben all das, was man im Jahr 2025 davon gerne hätte, mit so einer kleinen Geschichtslektion dabei. Also alles, was man hier hört, so modern das auch ist, es atmet halt diesen Geist der letzten 20 Jahre und finde ich, ist eine sehr schöne Idee, so einem Label wie Tectonic zu huldigen. Ich bin total begeistert davon und weiß immer noch nicht, welchen Track ich draufpacken soll, weil es einfach so viele sind. Das war jetzt natürlich ein etwas längerer Release. Hast du dich da durchgekämpft oder hast du dich da gerne durchgehört?
Nee, das war ganz einfach, mich da durchzuhören. Also ich fand es super, super kurzweilig. Dementsprechend hat es mir auch total gut gefallen. Ich finde vor allem, was du gerade gesagt hast, dass es so eine Rückschau ist und trotzdem total modern klingt, das finde ich so, so cool und so beeindruckend und eben auch diese Mischung aus so alten Helden, sage ich mal, und aber auch neuen Leuten, dass da jetzt nicht nur dann den Großen gehuldigt wird, sondern dass auch dann Neuere noch eine Chance quasi bekommen, auch auf so einer Compilation zu sein, finde ich einen total gelungenen Spagat. Ich kannte, also im Sinne von kennen, ich habe aus der Diskografie einiges gehört, vor allen Dingen Yash. Und das ist auch, also der Song von Yash, Ghost of What, ist auch wirklich der Song, der mir am besten gefallen hat. Weiß nicht, ob es Zufall ist. Das hat mich richtig, richtig abgeholt. Am Ende hat es mich hier und da ein bisschen verloren, weil es mir dann so ein bisschen zu zackig wurde. Ja. Weiß nicht, ob es dann an meiner dann doch vielleicht nachlassenden Aufmerksamkeit lag oder so. Aber auf jeden Fall am Ende habe ich dann gedacht, okay, ist immer noch cool, aber der Anfang, also die ersten 75% haben mir ein bisschen besser gefallen. Aber trotzdem, ich habe die Compilation jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Ist einfach unglaublich tief und so facettenreich und immer wieder finde ich auch faszinierend, was in diesen Subgenres halt auch an unterschiedlichen Perspektiven so schlummert, oder? Also, dass man aus so einem Sub-Sub-Sub-Genre dann halt so unterschiedliche Interpretationen rausholen kann, das finde ich einfach super, super cool.
Und das, was ich in den letzten Monaten immer, wenn dankenswerterweise Musik aus dieser Richtung doch wieder rauskommt und die ich hier vorstellen kann, was mir immer wieder dazu einfällt und was diese Compilation, glaube ich, gut auf den Punkt bringt, ist, dass das doch noch nicht auserzählt ist. Also natürlich hat das zum einen auch nostalgische Gründe, dass diese Sachen wiederkommen, weil es in diesem Fall werden jetzt irgendwelche Jubiläen gefeiert. Es gibt jetzt junge ProduzentInnen, die vielleicht so Anfang 20 sind, die mit sehr jungen Jahren diese damals dann aufkommende Musik gehört haben und die jetzt auch machen wollen. Das sind diese ganz normalen Wege. Nichtsdestotrotz gibt es auch immer noch ProduzentInnen von damals, die sich jetzt wieder dieser Musik widmen und dann eben, wie man hier auf dieser Compilation hört, da noch was rausholen können und da noch was finden. Und das haben wir in den letzten Monaten immer wieder so besprochen und ich glaube, dass diese Compilation und deswegen, es ist nicht mehr so oft, dass ich so eine Compilation oder sowas hier reinpacke oder eine Form von Mixtape etc., aber hier passt es thematisch einfach so gut, weil zu dieser Musik dann doch noch viel zu erzählen ist und auch wenn nicht jeder, das kann man vielleicht auch nicht erwarten, dass jetzt alle 24 Tracks sitzen und vielleicht hört man sich die auch gestückelt an, also manchmal höre ich die quasi so, wie die auf Vinyl rauskommen, also dann immer nur so als EP vier Stück davon und funktioniert auch ganz wunderbar. Und das ist für mich ja einfach so ein sehr positives Zeichen, dass ich einfach so ein bisschen mich drauf verlassen kann, okay, da kommt noch ein bisschen was in der Richtung.
Ja, voll. Ist auch wirklich schön, weil ich habe es ja auch schon mal in einer anderen Folge erwähnt. Für mich war das Thema Dubstep dann durch diesen Bro-Step-Hype leider damals so ein bisschen beendet. Und ich glaube, da bin ich auch nicht alleine mit. Also auch wenn es im Untergrund dann sicherlich weitergegangen ist oder so, aber diese Partys, auf die man gegangen ist, die wurden dann einfach erst anders und dann weniger, ne? Also weil dann da einfach ein anderes Publikum auch aufgelaufen ist auf einmal. Und deswegen finde ich es unglaublich cool, dass da jetzt einfach auch wieder so eine kleine Mini-Welle kommt an Sachen, die eben mit dieser Bro-Step-Phase halt nichts zu tun haben. Im Mai hatte ich Introversion mal in der Folge mit seiner EP Found Footage und jetzt bringe ich ihn wieder mit. Der ist nämlich auf einer ganz tollen Split-EP namens Haze 6 beteiligt von dem Label Haze und zwar zusammen mit, und jetzt geht's wieder los mit den Namen, Casual Treatment, das ist noch einfach, und jetzt Hurtslank, keine Ahnung, und Invexus. Auf dem Label Haze sind alle Künstler dieser EP vertreten, aber die haben auch noch ganz andere coole Künstler, zum Beispiel auch Norbuck, falls das dem einen oder der anderen was sagt. Und es ist so ein bisschen die EP, so ein bisschen eine Perspektive auf Dub, aber aus Techno-Sicht. Und ich finde das ganz cool. Das ist irgendwie sphärisch, aber es hat halt eben auch eine ganz klare Marschroute, sag ich mal. Also einen ganz, ganz klaren Techno-Vibe und das höre ich momentan einfach total gerne. Ist insgesamt schon eher was für die Tanzfläche, also ist jetzt nicht gerade eine introvertierte EP, aber manchmal werden trotzdem auch hier und da ein paar leisere Töne angeschlagen. Zum Beispiel eben bei dem Track von Introversion, Smithers heißt der. Aber im Großen und Ganzen geht es schon ganz, ganz gut nach vorne und so auch auf dem Song Water Pipe von Invexus, der auf der Playlist ist. Und dann habe ich noch einen neuen Song von Jamie Woon im Gepäck, überraschenderweise, zumindest für mich überraschend. Ich habe ja vorhin schon mal bei Burial erwähnt, dass Jamie Woon eigentlich so ein bisschen auch mein Weg war in diesen Dubstep damals. Das war für mich so ein bisschen das, was für viele andere James Blake damals war. Also James Blake habe ich immer gerne gehört, aber Jamie Woon habe ich geliebt. Das lag vor allen Dingen an seinem ersten Album Mirror Riding, das ich wirklich bis jetzt unglaublich, unglaublich toll finde. Danach ging es dann doch relativ steil bergab, muss man sagen. Also erfolgte dann noch Sharpness 2015, das ist dann noch gut, aber sicherlich nicht herausragend. Und dann war dann auch einfach lange Pause. Und jetzt hat er erst eine Single rausgebracht mit den Songs Heavy Going und Velvet Rope. Da folgte jetzt dann auch noch eine EP. Ich finde Heavy Going und Velvet Rope beide super. Dann als die EP kam mit noch zwei weiteren Songs, dann habe ich schon wieder gedacht, Ich weiß nicht, bin mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt happy damit bin oder nicht. Aber mit diesen zwei Songs, wie gesagt, auf jeden Fall. Und deswegen bringe ich die auch mit. Das schließt musikalisch auf jeden Fall an Sharpness an. Damit muss man leben. Also es ist keine Rückbesinnung wie bei Emika auf so Post-Dubstep, Alternative R&B-Phasen, sondern das ist jetzt schon eben wieder dieser moderne Soul mit Gitarren, Percussions und dann eben seinen recht zart vorgetragenen Vocals. Und ja, in dem Fall hätte mich wahrscheinlich so ein Mirror-Writing-Revival vielleicht noch glücklicher gemacht, aber trotzdem bin ich auch jetzt froh, dass da überhaupt mal wieder was kam. Und auf der Playlist ist der meiner Meinung nach bessere Song, nämlich A Velvet Rope.
Ich mach mal weiter mit Man, Woman, Chainsaw, die ich im Intro kurz angesprochen habe, die auch auf dem Haldern gespielt haben. Da vor Ort habe ich mir die aktuelle 7-Inch von denen geholt. Daraus gibt es den Song Mad Dog, der auf der Playlist ist. Die Band auf jeden Fall eines der Haldern-Highlights, eine dieser britischen Post-Alles-Gitarren-Bands, die irgendwie jetzt so möglich sind, weil Black Country in the Road ein bisschen den Weg geebnet haben, was man vielleicht auch sieht, dass auch hier jemand auf der Bühne steht und Violine spielt, das Ganze musikalisch eher aber so ein Mix aus so, ja, 90s Nullern und heutigen Sounds, wie gesagt, mit Violine, aber auch mit Keyboard, sehr powerful, also live total ein Ereignis. Es wird Zeit für mehr, also ein paar Singles und EPs hat es gegeben, was auch immer da kommt. Ich glaube, das wird eine Band, von der man noch viel hören wird, um jetzt so einen 80er-Radiosatz hier mal zu benutzen. Aber wenn nicht hier? Dann gibt es auch noch Kim Hyotoi, ich weiß leider nicht genau, wie man ihn ausspricht, der Track Wishwalk des neuen Albums, Ghost Note heißt das, des Musikers und Komponisten, und das ist sehr voll von so verschrobener, DIY-soundiger, Klingklang, experimenteller, so Schattenmusik, die absolut nicht ohne so ein gewisses Grundrauschen auskommen darf. Und dieser sehr sprunghafte Opener, würde ich es mal nennen, der jetzt hier auf die Playlist kommt, das ist so ein 2,5-minütiger komplett Wahnwitz und trotzdem das zugänglichste Stück dieser Platte. Herzlichen Glückwunsch. Ist aber wirklich empfehlenswert, sich das mal anzuhören, gerade wenn es ein bisschen dunkler wird. Sehr, sehr spannende Platte auf jeden Fall. Und noch ein kleines Zusatzhighlight hier.
Es wird mal wieder Zeit für einen Ausflug in unser Lieblingsland, nämlich Belgien. Von dort, yay. Da können wir bald, glaube ich, wirklich so eine Playlist-Spin-off draus machen.
Ja, so ein Track sitzt im Büro, Außenbüro müssen wir da aufmachen.
Genau. Von dort kommt der Techno-Produzent Faik. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ich nehme einfach mal an, dass es so ausgesprochen wird. Der hat jetzt nämlich eine EP namens New Chapter rausgebracht. Und ich kann über Faik, von dem ich ja nicht mal weiß, ob ich ihn richtig anspreche, eigentlich überhaupt nichts erzählen, weil ich habe fast nichts über ihn herausgefunden. Also ich kann eigentlich nicht viel sagen. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, was ich jetzt einfach mal detektivisch erarbeitet habe, er scheint ein sehr fleißiger Mensch zu sein. Denn New Chapter ist jetzt schon die dritte EP, die er dieses Jahr auf dem holländischen Label Planet Rhythm veröffentlicht hat. Also er scheint da wirklich sehr, sehr gerade am Hustlen zu sein. Ich finde, dass musikalisch die EP so ein bisschen an die Sachen anschließt, die wir in der letzten Folge besprochen haben. Also es ist wieder sehr tanzbare elektronische Musik. In der letzten Folge war es vielleicht eher so organischer Techno, IDM. Also wir haben viel über Dschungel bei Seth und so gesprochen. Und damit hat das jetzt gar nichts mehr zu tun. Insofern geht es jetzt einen Schritt in eine andere Richtung, auch wenn vielleicht der gemeinsame Nenner trotzdem da ist. Weil ich finde, dass jetzt die Art von Techno, die wir auf New Chapter finden, eben wieder eher in diese kühle, maschinelle Richtung geht. Also er nimmt uns da so ein bisschen mit in seinen Maschinenraum, wo es so zuppelt und zieht. Bei Bidu Ben im letzten Monat habe ich das ja auch mal so ähnlich gesagt, dass mich das so ein bisschen an eine Bohrmaschine erinnert. Lustigerweise jetzt bei Faik, obwohl das so einen maschinellen Vibe für mich hat, und auch wirklich technisch klingt, empfinde ich das trotzdem als sehr, sehr sanfte Musik eigentlich. Also es ist nicht so der Vorschlaghammer oder eben die Bohrmaschine, die sich da so in den Kopf reinbohrt, sondern es hat schon auch seine zarten und sanften Töne, soweit das natürlich in einem Genre wie Techno möglich ist. Und was ich eben auch bei Bodhi schon erwähnt habe, die Tiefen, und die Art, wie der Bass eingebunden wird, gefallen mir unglaublich gut, aber auf die komplett andere Art, nämlich auf so eine runterreduzierte Art. Es ist nämlich gerade nicht dieses massive Bodymäßige, opulent, sondern es ist eher eben so ein bisschen nach hinten produziert, zumindest verhältnismäßig, und gibt dem Ganzen so einen klinischen Sound, würde ich sagen. Die EP besteht aus 4 Songs. Die haben alle was gemeinsam, nämlich dass sie so einen schnellen, wummernden Beat haben, und es ist wirklich sehr repetitiv. Also damit muss man leben können. Kann ich mittlerweile ganz gut, habe ich mir jetzt anerzogen, dass ich das ganz gut aushalte und auch dann sogar gut finde. Aber die haben auch trotzdem ihren eigenen Touch. Also der Opener zum Beispiel, Kann heißt der, der gibt mir so ein bisschen 10er-Jahre-Vibes, weil er so ein paar melancholische, auch recht harmonische Elemente hat. Also das hat mir so ein bisschen so, ja, ich weiß nicht, hat mich irgendwie so ein bisschen so an so Synth-Pop fast erinnert, also aus 2013, 2014, also rein jetzt von den Melodien gesprochen. Dann gibt's den Titelsong New Chapter, der dieses Maschinenmotiv wirklich total auf die Spitze treibt. Es gibt einen Song wie Don't Sell Your Juno, der dann wieder etwas verhuschter ist, so ein bisschen schwummeriger und nicht so klar und treibend. Und dann noch Wandering Soul, das wirklich eine ganz schöne, verwunschene Melodie hat, die so ein bisschen drüber huschen darf über den Beat. Und ja, ist einfach für mich eine faszinierende EP, auch weil ich so wenig, glaube ich, über ihn gefunden habe, die mich einfach auch super, super abgeholt hat, obwohl es ja eben so klinisch ist. Also genau das Gegenteil zu dem, was ich bei Burial gesagt habe, das erreicht mich jetzt eigentlich emotional gar nicht, aber irgendwie holt mich das körperlich total ab. Also ich reagiere da einfach körperlich total drauf, und das ist ja genauso, hat ja genauso seine Daseinsberechtigung wie der mentale Weg quasi ins musikalische Herz. Wie hat's dir denn gefallen?
Ich muss mich so ein bisschen da rein kämpfen, damit es mir dann gut gefällt. Das ist dann wieder manchmal so ein Fall von hervorragende Funktionsmusik, zu der ich aber die richtige Stimmung brauche. Das ist ja gerade, also gerade der erste Track knallte ich ja schon in so eine Peak-Time-Richtung. Die creept sich so in den Körper und will dann nicht mehr da raus und dann zittert und bewegt sich und tanzt alles. Mag so dieses Stoische und Hypnotische, aber ich muss so in der Stimmung sein, weil wenn ich einmal wieder rausfalle, sag ich mal, aus diesem Track oder der Track selber aus mir rausfällt, dann wird jede Minute ziemlich lang, die so danach kommt, weil der ja so sehr unmissverständlich so seine Intentionen äußert mit dem, was er macht. Kann aber in der richtigen Stimmung auf jeden Fall funktionieren. Also ich merke, dass das auf jeden Fall mit Kopfhörern weniger gut funktioniert hat, aber als ich die einmal im Wohnzimmer einfach laut angemacht habe, hat das für mich viel besser funktioniert, weil ich fast so einen kleinen, also ich habe hier in der rechten Wohnzimmerseite kann ich so einen kleinen Club simulieren, wenn man so möchte, so vor dem Plattenregal. da ist genug Platz dafür, da funktioniert das dann ganz gut. Ich habe da noch ein bisschen noch Gin Tonic auf den Boden geschüttet, damit das auch alles schön klebt. Und dann ging es eigentlich.
Noch eine Kippe irgendwo ausgetreten.
Ja, auf jeden Fall. Dann war das total in Ordnung. Irgendwelche Tabletten hier hingelegt oder so, irgendwie meine Magnesium-Tabletten hier hingelegt, die ich abends nehme, damit das alles so ein bisschen stilecht da kommt. Don't Sell Your Juno fand ich irgendwie fast am geilsten, weil ich so dieses super penetrante Acid-Geschabe irgendwie ganz, ganz nice fand. Wird jetzt nicht gerade mein favorisierter Release des Jahres, aber wie gesagt, wenn ich da so, um jetzt das Unwort des Jahrhunderts zu benutzen, das richtige Mindset dafür habe, oder Bodyset müsste es ja eigentlich eher sein, dann funktioniert es ganz gut. Und dann finde ich auch so dieses sehr Penetrante daran, mag ich dann ganz gerne, ja.
Ja, also kann ich auch alles komplett nachvollziehen. Wie du sagst, es ist sicherlich Funktionsmusik auf eine Art, ne? Also das ist auch nicht despektierlich gemeint, aber nee, klar, die hat auf jeden Fall, genau, hat auf jeden Fall einen klaren Plan, und der ist halt auf die Tanzfläche ausgerichtet, ne? Vor allen Dingen in Clubs wie deinem. Und ja, ich glaube, da muss man in der Stimmung für sein. Ja, das Gute ist bei mir halt, und das ist dann natürlich einfach für solche Releases, dass ich da momentan einfach voll oft zu in der Stimmung bin. Mhm. Also eigentlich immer, wenn ich zu Hause bin. Also ich kann sowas zum Beispiel unterwegs nicht gut hören. Das ist mir dann zu unkonkret, aber zu Hause kann ich das eigentlich den ganzen Tag hören. Und dementsprechend ist das für mich, beziehungsweise für die Releases gerade sehr einfach, mich da abzuholen. Aber verstehe auch absolut, wo du herkommst.
Volume 3 von Julius gibt es jetzt noch, auf DFA erschienen. Und DFA, das Dance-Punk-Label aus New York, das wir so für stampfige, tanzbare, naja, eben Dance-Punk-Musik kennen. Und vor allem für die Musik von Labelchef James Murphy, der mit seiner Band LCD Sound System ja einige Alben veröffentlicht hat, die kaum wie andere vielleicht auch für diese Art von Musik stehen. Und jetzt aber ist der erste Song auf Volume 3 von Julius davon halt so weit weg. Stattdessen hören wir ja so eine kleine schwedische trommelige Ballade mit Streichern und leichter Gitarre. Und auch so die Bläser, die da plötzlich auftauchen. Aber das kann man irgendwie erklären. DFA ist mittlerweile ein Label, und das mag ich an dieser Phase des Labels ganz gerne, das hervorragend darin ist, Musik zu kuratieren und zu Plattformen, die gar nicht mal so unbedingt zu dem ursprünglichen passt, sondern einfach was in den Leuten auslöst, die dafür zuständig sind, hier Musik zu veröffentlichen, was auch ein bisschen damit zu tun hat, dass dieses ganze Dance-Punk-Ding in weiten Teilen so ein bisschen durch ist, auch wenn es immer mal wieder Platten gibt von Bands wie PVA zum Beispiel oder sowas, wo das eigentlich ganz gut dazu passt. Nichtsdestotrotz hat DFA jetzt andere Pläne und hat sich auch viel internationaler aufgestellt. Vorhin war ja nochmal kurz das Thema Mermaid Chunky, das hatten wir letztes Jahr, die auch über DFA rauskam, die ja aus London kommen, die diesen wunderbaren so Spielplatz artigen Elektro-Rummelplatz-Pop machen. Vor 2 Jahren ein unfassbares Album der Schwedin Lupsell, diese sehr so Grupa-eske, so schwedische Nebelmusik, und Lupsell auch hier als Feature-Gast direkt auf dem ersten Track bei Julius mit drauf, da so diese kleine Connection, und jetzt hören wir hier so ein wunderbares, so Dream-Poppiges, also so von nebenan, aber Dream-Poppiges Album, ganz, ganz weit nebenan ist das. Das ist ein sehr nostalgisch klingendes Album, so bei dem die Bläser so aus dem Nebel klettern, wir so Off-Pop-Musik hören, alles so ein paar mit netten Zurück, ja, oder so durch die Wand gehörten Melodien, wenn man so will. So wie Äthiopisk Hallucination, was auch auf der Playlist ist, das sind alles so Songs, die so klingen, als seien sie so der Cooldown oder so in den Closing Credits von irgendeinem Film, bei dem wir gerade sehr viel zu seufzen hatten. Das ist ganz schöne, merkwürdige, ja, so Left-Field-Popmusik, Dream-Pop von nebenan eben. Und ich bin mit dieser Volume quasi eingestiegen. Das Album ist auch schon ein paar Monate alt, aber das geisterte immer in meinem Hinterkopf rum, dass das hier irgendwann mal vorgestellt werden muss. Das sind nur knapp 30 Minuten, 35 Minuten, aber irgendwie hat es mir das total angetan und funktioniert jetzt so in diesem ja nahenden Spätsommer, glaube ich, ganz besonders gut. Ist das auch was für dich?
Da muss ich jetzt an der Stelle leider Nein sagen. Also da bin ich, in das Album bin ich wirklich gar nicht reingekommen. Ich musste aber ziemlich lachen, weil ja. ich habe so einen Satz gelesen, als ich ein bisschen gelesen habe im Internet, was andere so von dem Album halten. Und da hat jemand geschrieben, es hört sich an wie Schlaflieder gemischt mit Sigur Rós, aber auf Indie-Disco. Und das trifft es, finde ich, total gut, weil es auch neutral ist. Ne?
Genau, ja, genau. Was die Person meint, ja.
Genau, also ich finde dieser Satz, dass Schlafmusik gemischt mit Sigur Rós ist, ja. Ich finde, der ist auch weder positiv noch negativ. Also der kann für einen kann der positiv sein und für die andere ist es dann vielleicht
Schlafen
eher
ja
was
gut.
Negatives. Eben, ne? Und Schlaflieder auch, finde ich. Also eigentlich ist das was Schönes. Ich glaube, dass ich mich halt vor allen Dingen schwer tue mit seiner Stimmfarbe. Und das ist natürlich was damit kann man ja auch nicht kritisieren. Ja. Eben, genau, ist halt einfach dann Geschmackssache. Aber ich habe mich einfach ein bisschen schwer getan mit diesem so sehr tiefen, aber warm, weiten Sound seiner Stimme. Also völlig subjektiv in dem Fall, und dieses collagenartige Zusammensetzen von den verschiedenen Elementen, die er da so mitbringt, bin ich auch nicht so reingekommen. Was ich aber cool fand, ist eben, was du meintest, dieses Dream-Poppige, was aber jetzt auch nicht Dream-Pop so im Klassischen ist, sondern so ein bisschen dieses Verhuschte, ein bisschen so in die Wolken gucken, das gefällt mir dann schon, weil ich ja Dream-Pop auch an sich total gerne mag, aber irgendwie, ich weiß gar nicht. Irgendwie bin ich nicht reingekommen. Also irgendwas hat da noch gehakt, und ich weiß auch nicht, ob ich da hinkomme, einfach weil es ja manchmal dann so ist, wenn man dann so ein Element hat an der Musik, wo man weiß, irgendwie, das ist nicht so meins, dann versperrt es dann auch oft ein bisschen den Blick auf die anderen Elemente, die vielleicht ganz gut passen.
Ja, kann ich total verstehen. Würde mich dann natürlich interessieren, was ihr alle da draußen so davon haltet. Kennt ihr den Mann? Kennt ihr die Musik, die er verbrochen hat? Ich muss gestehen, dass ich auf jeden Fall mit Volume 3 am meisten noch anfangen kann. Also ich habe mich da mal so ein bisschen durchgehört, auch durch den alten Kram. Das ist alles gut, aber das ist dann doch auf jeden Fall am ehesten also meine Musik. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die jetzt Richtung Herbst sogar noch mehr zieht. Hat auf jeden Fall auch dafür gesorgt, dass ich wieder ein bisschen Loopcell gehört habe. Und das ist ja wirklich wahnsinnig, was die macht. Und bin einfach super interessiert daran, was bei DFA jetzt so weitergeht, weil das ist so total unvorhersehbar, also was da passiert. Also dass sowas wie Mermaid Chunky, Loopcell, aber jetzt auch diese Platte, dass sowas da rauskommt, finde ich irgendwie total geil. Also das, ja, da wirklich jetzt so gesagt wird, so kommen, ihr macht was Interessantes, wir haben die Plattform, macht mal und dann gucken wir mal, wie es funktioniert. Aber ihr kriegt das schon hin. Das finde ich irgendwie sehr, das finde ich irgendwie ganz nice. Track 17 Playlist zum Podcast, die letzten Tracks für diese Ausgabe. Ich starte mal kurz, weil ich so einen kleinen, so Alternative R&B-Block nochmal habe. Zum einen mit Georgia Sweet von ihrem neuen Album, der Opener The Ones We Loved. Super schöner, knarziger, trockener R&B, auch für den Herbst und die erste Decke der Saison, wenn man so möchte. Klingt alles super warm und crisp und mag auch wie das Mehrstimmige hier eingesetzt wird, finde ich wahnsinnig toll. Kannte ich vorher überhaupt nicht. Habe vor ein paar Wochen zum ersten Mal reingehört bei ihr und bin sehr begeistert davon. Und dann war der Weg gar nicht weit zu einer alten Freundin des Hauses, wenn man so möchte. Also mindestens zwei Alben wurden von ihr hier schon ausführlich vorgestellt. Ich glaube, einmal von mir und einmal von dir. Es gab ja noch so ein Surprise-Album von Erika de Cassier vor kurzem. Ah, ja. Und da bin ich auch nochmal so ein bisschen drüber gestolpert und fand es dann doch deutlich besser nochmal als die letzte Platte. Und Miss gibt's hier noch als letzten Track von mir, damit wir noch so ein bisschen auf so einer schmusigen Ebene hier rausgehen. Was hast du denn noch, um das wieder einzureißen?
Ich habe noch Ambient aus Südafrika dabei, und zwar von Cornelius S.A. aus Pretoria. Das S.A. steht übrigens für Südafrika. Ne? Ich muss jetzt echt gestehen, da habe ich erst mal, wieso packt man sich denn die Abkürzung in den Namen, weil ich gar nicht geklickt habe, dass das halt einfach die Länderabkürzung ist. Mega peinlich. Der hat sich das noch in den Namen reingebastelt, weil es anscheinend schon Cornelius gab. Also genau, das war jetzt mal meine erste kleine Hürde, aber ansonsten gefällt mir seine Musik auf jeden Fall natürlich super, super gut. Er produziert eigentlich so Deep House, Chill Out, wenn man das so sagen darf, und hat sich da in Afrika in der entsprechenden Szene anscheinend auch schon einen Namen gemacht, kann ich logischerweise überhaupt nicht beurteilen. Ich sage in dem Fall übrigens auch Afrika nicht, weil ich denke, dass Südafrika den ganzen Kontinenten widerspiegeln würde, sondern weil er tatsächlich auch schon einiges in Ostafrika bespielt hat an Clubs, war auch Absolvent in Berlin an der Red Bull Music Academy, fand ich auch irgendwie ganz, ganz witzig, wie da so die Wege gehen, und hat jetzt bei Anjuna Chill seine EP A Better Place rausgebracht, und die hat mich jetzt bekommen, weil die so ein bisschen weggeht von diesem klassischen Lounge-Sound und eher so Richtung New Age und eben Ambient geht. Da fehlen streckenweise die Percussions komplett, auch der Beat ist da einfach dann irgendwie mal weg, und das klingt dann auf einmal so ganz zerbrechlich, und ich finde es einfach eine coole Entwicklung von jemandem, der eigentlich Deep House auflegt, dann einfach mal sowas zu machen. Ist sicherlich jetzt nicht die Musik mit den größten Widerhaken, das schicke ich jetzt mal als Disclaimer mit, aber für mich ist das einfach sehr friedliche Musik, und das braucht man ja auch manchmal. Und auf der Playlist ist der Song Not Everything Is As It Seems, Not Everything That Seems Is. Und zu guter Letzt habe ich noch von Masha Hydrofall mit. Masha ist eine Techno-DJ aus New York, die da auf Steel City Dance Discs veröffentlicht. Und ich habe die letzten Jahre schon verfolgt, fand sie immer ganz cool, aber irgendwie so richtig umgehauen hat es mich dann doch nie. Und das hat jetzt Hydrofall dann vielleicht nicht zu 100% geschafft, sonst wäre es ja in der großen Besprechung, aber zumindest schon ein bisschen geschafft. Auf jeden Fall für mich das beste Release von ihr bis jetzt. Das Konzept hinter der EP ist auch ganz cool, weil es nicht darum geht, jetzt so perfekt produzierte Musik abzuliefern, sondern dass der Sound sich so ein bisschen selbst entwickeln darf. Und es geht im Prinzip geht's einfach um Loslassen, ohne jetzt mal groß drum herum zu reden. Und das ist dann so eine wilde Achterbahnfahrt durch so Techno-Welten und irgendwie so Traumwelten und ist unglaublich tanzbar, finde ich. Und auf der Playlist findet ihr den Song Aluga.
Loslassen müssen wir jetzt auch, weil diese Folge
das
ist
stimmt,
Ende.
Ja.
Ihr müsst jetzt auch loslassen. Ja. Aber das Gute ist ja, beziehungsweise das Glück im Unglück, dass wir jetzt hier einmal ein bisschen schieben mussten, ist ja, dass wir in 2 Wochen schon wieder da sind, mit Folge 70 dann, also der regulären Reihe. Und da freue ich mich zum Beispiel sehr darauf, dass wir über das neue Album von Lucrezia Dalt sprechen, die hier auch vor, das ist ja schon 3 Jahre her, das ist herausragende Album Ei, was sie damals gemacht hat. Ja, darüber werden wir unter anderem dann sprechen, wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören an euch. Denkt dran, Track 17 Playlist und Podcast zu abonnieren, den Podcast auch dort zu folgen und zu abonnieren, wo ihr Podcast hört, und seid doch so lieb und lasst eine positive Bewertung bzw. 5 Sterne für uns da auf der Plattform eurer Wahl. Das hilft uns auf jeden Fall sehr. Vielen, vielen Dank, Melanie.
Danke dir.
Hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir und wir hören uns dann ja auch schon in 2 Wochen wieder. Das ist doch wunderbar.
Da freue ich mich drauf.
Dann viel Spaß bei der Musik, bei der Playlist und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Tschüss.